Konferenzen, Enregistrementa zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Herzlich willkommen am Radio 100,7 an der Emission Konferenzen. Mein Name ist Carlo Link. Ich wünsche Ihnen einen guten Kut für die nächste Ball 55 Minuten. Die digitalen Menschenrechte waren Thema den 20. Mai 2019 von Le Rendezvous de l'UNESCO am Städter Cercle City. Der Professor Dr. Andreas Fickers, Direktor vom C2DH von der Uni Lützeburg, und der Professor Dr. Emeritus Jean-Paul Lehners, UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte auf der Uni Lützeburg, hatten die neuen Herausforderungen der digitalen Zeit und Menschenrechte stellt belicht. Wie gewinnt von der Linken ein Fotomaterial um Sit vom Radio an der Konferenzen? So mir nach der Konferenz an deutscher Spruchfach. Für uns fängt lauschen wir die Introduktion zum Thema von der Präsidentin von der Kommission Luxembourgeoise pour la coopération avec l'UNESCO. Wort ginnisch der Simon Beck.
Die UNESCO, wie Sie wissen, ist bekannt für ihren weltweiten Einsatz für die Menschenrechte. Aber Digitalisierung? In den letzten 20 Jahren hat das C im Akronym UNESCO eine neue zusätzliche Bedeutung bekommen. Neben dem ursprünglichen Culture steht es in der Zwischenzeit auch für Communication. Darunter fallen die Gebiete der freien Meinungsäußerung, der Schutz der Journalisten, Kameraleute, Fotografen und Blogger in Kriegsgebieten, aber auch Medienkompetenz der Nutzer und die Fairness im Netz. In Zeiten von Fake News, Cybermobbing, Algorithmen und Hacking ist das wirklich eine dringend notwendige Ergänzung der UNESCO-Kompetenzen. Wir alle erinnern uns wohl noch an Vor-Internet-Zeiten, in der wir auf so vorsintflutliche Errungenschaften wie Briefmarken oder Faxgeräte zurückgreifen mussten. In der Zwischenzeit sind unsere Telefone smarter als wir. Google sagt uns, ob wir rechts oder links abbiegen müssen. Und von unseren Tablets oder Computern aus pflegen wir Freundschaften mit Menschen in Nigeria oder Finnland. Dabei kennen wir den Namen unserer Next-Door-Neighbors nicht unbedingt. Mit jedem Zugriff auf das Internet hinterlassen wir Spuren. Die Studentin, die eine wissenschaftliche Arbeit über die Westbank schreiben möchte, riskiert durch ihre Internetrecherchen ins Fadenkreuz von Institutionen zu geraten, bei denen beim Begriff Westbank sämtliche Alarmglocken klingeln. Wenn wir uns im Internet auf die Suche nach einem Küchenmixer machen, leiten Algorithmen unsere Anfragen an Firmen weiter, die Küchenmixer produzieren. Und, oh Wunder, auf einmal erscheint auf der Seite der Zeitung, die wir auf dem Tablet lesen, eine Werbung für einen Mixer der Marke X. Das alles bewegt sich, übrigens fälschlicherweise, noch im Raum des Anekdotischen. Aber wenn man weiß, dass die Volksrepublik China ein Punktesystem aufgebaut hat, das dem Staat ermöglicht, seine Bürger total zu überwachen und ihn je nach Ergebnis zu belohnen und zu bestrafen, überkommt einen doch das Gruseln. Das Ziel dieses Konzeptes besteht darin, die chinesische Gesellschaft durch eine umfassende Überwachung zu mehr Aufrichtigkeit im sozialen Verhalten anzuregen. Jeder chinesische Bürger startet mit 1000 Punkten. Das ist, wenn wir mit Eiern sprechen, die Güteklasse A. Geht er bei Rot über eine Ampel, die Gesichtserkennung macht es möglich, wird dieses Verhalten registriert. Gerät er in eine Verspätung mit einer Zahlung, ditto. Kauft er einen bestimmten Gegenstand oder kauft er ihn eben nicht, werden Punkte abgezogen. Punkte dazu gewinnen kann er aber, wenn er seinen Nachbarn hilft, seinen Eltern pflegt, Gemeinschaftsarbeit leistet und sich an die Anweisung des lokalen Parteikomitees hält. Braucht dieser inzwischen gläserne chinesische Bürger einen Kredit, möchte ein Studium aufnehmen, ein Auto kaufen oder eine Wohnung mieten, muss er sich in seinem Bürgeramt eine Bescheinigung über seine, Zitat, soziale Vertrauenswürdigkeit ausdrucken lassen, in der alle seine Vergehen oder Guttaten aufgelistet sind. Viele Chinesen sind mit dieser totalen Überwachung einverstanden, weil sie finden, dass sie ihr Leben sicherer und ihre Städte sauberer macht. Die Prägung ihrer Gesellschaft durch Konfuzianismus und Maoismus mag diese Haltung erklären. Für uns ist eine derart totale Überwachung durch den Staat jedoch unvorstellbar, auch wenn wir ohne Problem akzeptieren, dass unser virtuelles Verhalten von Google, Microsoft, Apple oder anderen Amazons registriert wird.
Die digitalen Menschenrechte, Überlegungen von Professor Jean-Paul Lehners.
Letztes Jahr haben wir 70 Jahre universelle Erklärung der Menschenrechte. Ja, was haben wir gemacht? Gefeiert oder daran erinnert? Wenn wir das gefeiert haben, was haben wir denn gefeiert? Den Ursprung der Menschenrechte? Sicherlich nicht, das ist falsch. Menschenrechte gibt es schon viel länger. Oder haben wir vielleicht an das Ende der Menschenrechte gedacht, mit Trump, Erdogan, Putin, Xi Jinping und mit ihren verbalen Transgressionen? Die gibt es aber nicht nur bei diesen Politikern. Oder haben wir schon gedacht an das Ende eines Konzeptes, das jahrzehntelang die internationale Politik dominierte und vielleicht einmal verschwinden wird, wie in der Geschichte immer wieder Konzepte entstehen und wieder vergehen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Wenn Sie an Menschenrechte denken, woran denken Sie? Sie müssen mir jetzt keine Antwort geben, aber Sie sollen einfach einmal darüber nachdenken. Oder haben Sie eine bestimmte Erklärung im Kopf? Oder ist das eher ein vager Begriff, so Menschenrechte, ja, so wie Frieden? Ich setze mich ein für Frieden und dann gehe ich durch die Straßen und schreie Frieden und dann geschieht aber nichts, weiter nichts. Ist das auch so mit den Menschenrechten? Oder sind Sie sich bewusst, dass Menschenrechte Rechte sind? Das heißt, wenn wir sagen, dass unsere Menschenrechte verletzt sind, dann müssen wir wissen, welcher Artikel verletzt ist. Sonst kommen wir nicht weiter. Der Diskurs über Menschenrechte war jahrzehntelang dominiert von Juristen. Das hat sich geändert und ich sage Gott sei Dank, ich bin auch sehr froh, dass der Lehrstuhl, der UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte, an der Fakultät für Human- und Geisteswissenschaften ist, um zu zeigen, dass wir eine interdisziplinäre Annäherung an dieses Thema haben sollen. Menschenrechte müssen kontextualisiert werden. Und das ist einer meiner Lieblingsworte. Kontextualisieren heißt auch, dass wir wissen, dass Menschenrechte immer wieder von Machtverhältnissen abhängen. Und Machtverhältnisse hängen ab von politischen Konstellationen. Menschenrechtserklärungen sind oft Kompromisse. Und wenn Menschenrechte in Verfassungen umgesetzt werden, dann hat das mit politischen Mehrheiten zu tun in einem Parlament, hat also mit politischen Machtverhältnissen zu tun. Der Rahmen, universelle, allgemeine Menschenrechte, überall gültig auf der ganzen Welt, oder gerade die UNESCO ist bei solchen Themen sehr hellhörig, weil sie an verschiedene Kulturen denken. Und was ist mit diesen allgemeinen Menschenrechten? Wo kann man die denn einklagen? Im Nationalstaat. Ist das universell? Es gibt jetzt internationale Gerichtshöfe. Und man kann ja dann auch bis nach Straßburg gehen, wie man früher nach Mechelen gegangen ist in der luxemburgischen Geschichte. Was den Staat betrifft, wollen wir durch die Menschenrechte den Staat stärken, damit er diese Menschenrechte besser verteidigen kann? Oder wollen wir das Individuum stärken, damit es eventuell gegen Missgriffe des Staates vorgehen kann? Und was ist mit Pflichten? Reden wir nur über Rechte? Sagen ja die Eltern zu den Kindern, ihr redet immer nur über Rechte. Denkt einmal an eure Pflichten. Ich kenne nur zwei Erklärungen, wo Rechte und Pflichten ganz genau getrennt sind. Das ist die französische Erklärung von 1795, und das ist die afrikanische Erklärung, African Charter on Human Rights and People's Rights, oder die Banyul-Charta. Da sind beide ganz genau getrennt. Kultureller Hintergrund. Betonen die westlichen Länder eher individuelle Rechte und die asiatischen Länder eher kollektive Rechte? Und was ist denn mit dem Unterschied zwischen den Texten und der Realität? Was kann ich mit Menschenrechten tun, wenn ich arm bin, wenn ich nicht lesen kann, wenn ich mich nicht selbst verteidigen kann, wenn ich die Konzepte nicht verstehe, die in solchen Texten stehen? Diese Frage hat man schon im 19. Jahrhundert gestellt, das wissen Sie. Und das ist wieder heute wichtig in diesen Troubled Times. Manche Texte sind nicht wichtig durch sie selbst per se, sondern einfach, weil andere Texte sich immer wieder auf sie berufen, wie zum Beispiel die Magna Carta. Die Magna Carta hat direkt mit Menschenrechten nichts zu tun. Es gibt aber Elemente in der Magna Carta, die nachher aufgegriffen wurden. Es ist auch interessant zu wissen, was nicht in den Texten steht. Das sagen wir unseren Studierenden auch immer. Man soll nicht nur schauen, was in einem Text steht, sondern man muss auch wissen, was nicht in einem Text steht. Und auch die Gegner der Menschenrechte, Jeremy Bentham, Edmund Burke, Karl Marx oder die katholische Kirche vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum Beispiel. Heute immer wichtiger, die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen und auch die nationalen Menschenrechtskommissionen. Das ist sehr wichtig als neue Akteure in diesem Feld der Menschenrechte. Und wenn man die Texte kontextualisiert, dann muss man die Präambel lesen. Ich habe Kollegen, die Juristen sind, die mir sagen, ich lese die Präambel nicht, weil die ist ja sowieso nicht legally binding. Was soll ich denn damit anfangen? Das ist für die Historiker, aber nicht für mich. Ich interessiere mich für die Artikel. Falsch. Wie wollen Sie die Erklärung von 48 verstehen, wenn Sie nicht die Präambel lesen und wissen, in welchem Kontext diese Erklärung entstanden ist? Und natürlich sind die Begriffe, die gebraucht werden, die können die Bedeutung ändern. Wenn im Jahre 1948 von Familie die Rede ist, was bedeutet denn Familie im Jahr 2019? Wer kann denn heute noch definieren, was Familie ist? Also muss man überlegen, wie man, und dann kommt jetzt die Frage, was sollen wir weiter tun? Ich komme da noch darauf. Nur vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, es gibt auch Texte, die sind nicht komplett. Die berühmte französische Erklärung von 1789 ist nicht komplett. Die saßen zusammen im August, die Mitglieder der Assemblée Nationale, haben begonnen zu diskutieren, eine Woche lang, und dann auf einmal hat jemand gesagt, wir müssen eine Verfassung machen. Dann, wir stoppen jetzt einmal die Diskussion über die Menschenrechte und wenn wir die Verfassung fertig haben, dann kommen wir wieder darauf zurück. Und sie sind nie mehr darauf zurückgekommen. Und so ist die erste Erklärung der Französischen Revolution nicht komplett. Die hört auf mit dem Artikel 17. Zufällig. Und das ist ein Artikel über das Privateigentum. Und dann gibt es Leute, die sagen, seht ihr, das Privateigentum, Schutz vom Privateigentum, das war damals schon das Wichtigste, denn es ist der letzte Artikel. Stimmt nicht, war Zufall. Was sollen wir denn jetzt tun? Sollen wir sagen, wir schreiben eine neue Erklärung? Bei der Erklärung von 48 gab es keine Gegenstimme. Heute bei der UNO würde das sicher nicht mehr passieren? Sollen wir weiter Erklärungen schreiben, Konventionen für jedes Thema, zum Beispiel die letzten auch für Menschen mit Behinderung oder die neue, die in Ausarbeitung ist, Rechte der älteren Menschen? Sollen wir dann sagen, die nächste, die dann in Angriff genommen wird, wird über digitale Rechte gehen? Andreas wird uns da vielleicht mehr darüber erzählen. Außer diesen digitalen Rechten gibt es noch andere Themen, die angeschnitten werden. Ich nenne nur zwei oder drei und dann höre ich meine Einleitung auf. Transgender zum Beispiel, als Beispiel einer Gruppe von Menschen, die diskriminiert werden. In vielen Ländern ist das Problem in der Diskussion und hat auch schon durch den Gesetzgeber Lösungen gefunden, auch in Luxemburg. Zum Beispiel, dass man den Namen ändern kann, den Familiennamen. Oder dass man für eine Änderung seines Geschlechtes nicht mehr einen chirurgischen Eingriff braucht. Das geht da, wenn Sie das nachschauen wollen, das geht um die Yogyakarta-Prinzipien, die ausgearbeitet wurden von dem, unter anderem von dem heutigen Direktor der Fundamental Rights Agency in Wien, von Michael O'Flaherty. Oder Klimawandel. Klimawandel hat auch etwas mit Menschenrechten zu tun, hat etwas zu tun mit Gesundheit, mit Wohnung, mit Wasser, das Recht auf Wasser. Denken Sie mal darüber nach, ob das Recht auf Wasser schon ein Recht ist. Ich habe es immer geglaubt. Aber es ist eine Erklärung der Vollversammlung. Aber es ist kein kodifiziertes Recht. Wäre aber unheimlich wichtig, besonders Recht auf Trinkwasser. Oder Soziale Gerechtigkeit wird sehr oft diskutiert unter dem Begriff der Social Inequality. Wie ist es möglich, dass wir 70 Jahre lang Menschenrechte haben, universelle Menschenrechte, und dass gleichzeitig die soziale Ungleichheit zunimmt? Wie ist das möglich? Warum haben die Wirtschafts- und Sozialrechte das nicht fertiggebracht, dass dieses Problem ernsthaft in Angriff genommen wird? Man diskutiert über ein Minimum an Existenz. Das ist gut, über ein Grundeinkommen. Das sind wichtige Diskussionen. Auf dem Boden. Man müsste auch einmal diskutieren über eine Decke von Ungleichheiten für reiche Leute zum Beispiel. Das wären neue Diskussionen. Und dann kommen auch wieder neue Begriffe. Vielleicht wird der Begriff der sozialen Gleichheit wichtiger sein als viele Menschenrechte, die wir heute haben. Und und dann höre ich auf mit einem Begriff, der in letzter Zeit die Menschenrechte sehr oft ersetzt hat. Das ist der Begriff der Werte. Und gerade weil wir am Sonntag zur Wahl gehen, es gibt eine Reihe meiner Kollegen, die sagen, die Wahl zum Europaparlament geht um Werte. Und dort entscheidet sich, welche Werte in Europa sich durchsetzen. Sind es die französischen von der Liberté, Égalité, Fraternité? Oder sind es die von Orban über Familie, Religion und Nation? Und es gibt noch einige dazwischen. Da entscheidet es sich, in welche Richtung wir gehen werden. Und deshalb wird sehr viel mehr über Werte diskutiert als über Menschenrechte in letzter Zeit. Aber Achtung, wenn die Menschenrechte verletzt werden, können sie vor Gericht gehen. Wenn ihre Werte verletzt sind, können sie das nicht. Deshalb habe ich den Menschenrechtsdiskurs von der praktischen Seite her lieber als den Diskurs über Werte, obschon wir uns überlegen müssen, ob wir wirklich die Werte noch teilen, die im Lissabonner Vertrag im Artikel 2 enthalten sind. So, damit höre ich jetzt einmal vorläufig auf. Andreas, du wirst jetzt eines dieser neuen Chantiers in Angriff nehmen.
Die digitalen Menschenrechte, Überlegungen von Professor Andreas Fickers.
Ich gebe offen zu, ich bin ein Laie in diesem Bereich. Ich habe mich bisher mit digitalen Menschenrechten kaum beschäftigt. Den Anstoß dazu, den hat es erst vor wenigen Monaten gegeben, indem wir mal zusammensaßen in der UNESCO-Kommission hier in Luxemburg und wo die Idee entstand, gemeinsam darüber einen Vortrag zu halten. Und ab diesem Moment habe ich begonnen, mich mit diesem Thema ein wenig näher zu beschäftigen. Aber ich bin weit davon entfernt, ein Experte auf diesem Gebiet zu sein. Ich will Ihnen eigentlich nur einige Diskussionspunkte vorstellen, einige Themen, die in diesem Feld aktuell diskutiert werden, die ich aus der aktuellen Literatur entnehmen konnte, aber dann auch schließen mit ein, zwei ganz konkreten Beispielen, wie das Thema die Forschungspraxis von mir, von uns als Historikern im digitalen Zeitalter beeinflusst, also wie auch das Thema digitale Menschenrechte, wenn wir zum Beispiel über Ethik des Algorithmus reden, unsere eigene Praxis beeinflussen, unser Nachdenken darüber, wie wir über Geschichte nachdenken, wie wir mit zum Beispiel digitalisierten Zeitzeugen-Aussagen umgehen und wie es Fragen von Authentizität und Intersubjektivität betreffen, mit denen wir uns als Historiker natürlich beschäftigen müssen. Wie Jim schon eingeführt hat, sind Menschenrechte Living Instruments. Sie verändern sich, sie sind nicht konstant, auch wenn wir sie schriftlich festlegen. Die Fragen, wie wir Menschen definieren, wie wir Rechte definieren und wie wir Menschenrechte definieren, sind selbst ein historisches Produkt und insofern immer veränderbar. Sie sind also entwicklungsoffen. Insofern ist es nur ganz normal, dass wir heute in der digitalen Welt darüber nachdenken, inwiefern es zu Neudefinitionen, neuen Fragen, neuen Problemen auch kommt, die die Menschenrechte betreffen. Wenn man sich die aktuelle Diskussion in diesem Bereich anschaut, ist es so wie häufig eben ein sehr ambivalenter Diskurs. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die die Chancen des Digitalen betonen, gerade wenn es um Fragen der auch politischen Partizipation geht, um Fragen des Zugangs zu Informationen, zu Meinungsfreiheit. Und auf der anderen Seite gibt es eher die Warner, die die Risiken unterstreichen. Fragen zum Beispiel der Überwachung in den Vordergrund stellen, des Datenschutzes oder der Privacy diskutieren. Die Debatte bewegt sich in diesem Spannungsfeld. Was mir wichtig ist, auch als Technikhistoriker, der ich mal ursprünglich war, zu sagen, dass ein bipolarer Diskurs, ein Diskurs in asymmetrischen Gegenbegriffen, gut, schlecht, Chancen, Risiken, meistens wenig hilfreich ist, um die Diskussion voranzutreiben. Und das gilt besonders für die Frage, was neue Technologien leisten können oder nicht. Da zitiere ich gerne das erste Gesetz eines Kollegen Melvin Kranzberg, der schon in den 70er Jahren gesagt hat, Technology is neither good nor bad nor neutral. Genau darum geht es, diese Nicht-Neutralität zu verstehen, aber es eben nicht im Gut-Böse-Diskurs zu verankern, denn das führt uns nicht weiter. Das digitale Zeitalter hat ohne Zweifel wichtige Transformationsprozesse in Gang gesetzt, auch auf struktureller Ebene, und sie bedingen auch Veränderungen von Verantwortlichkeiten. Wenn wir über Menschenrechte nachdenken, kann man das ganz konkret auch daran festmachen, dass ganz neue Akteure auf diese Bühne kommen. Wir sehen eigentlich eine Verschiebung von staatlichen Akteuren hin zu privaten Akteuren, seien es jetzt Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftliche Institutionen, aber auch besonders im Falle des Digitalen Unternehmen, die zunehmend die Agenda bestimmen. Deswegen ist eine große Diskussion im Kontext von digitalen Menschenrechten, inwiefern können überhaupt völkerrechtliche und menschenrechtliche Standards, so wie wir sie kennen, auf privatrechtliche Unternehmen übertragen werden. Und das ist eine Debatte, auf die ich gleich auch nochmal zurückkommen werde. Die Digitalisierung berührt konkret ganz bestimmte Rechtspositionen. Ich spreche hier, wie gesagt, als Laie, ich bin kein Jurist. Aber es sind vor allen Dingen drei Rechtspositionen, die im Menschenrecht verankert sind, die ganz konkret durch die Digitalisierung berührt werden. Erstens das Recht auf Privatsphäre. Hier ist ein riesiges Feld, das sich auftut in der Frage von automatisierten Datensammlungen, Datenauswertungen, Datenspeicherung. Man sieht hier ganz besonders, dass diese Thematik eben nicht mehr von staatlichen Institutionen geführt wird oder das Agenda-Setting sozusagen nicht mehr von staatlichen Akteuren gemacht wird, sondern von privaten Akteuren wie Unternehmen, Facebook oder Google. Ein riesiges Problem auch hier im menschenrechtlichen Diskurs ist, dass es eine Definition von Privatsphäre in dem Sinne nicht gibt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Vorstellungen, was Privatsphäre heißt, aber wie man das konkret definiert, darüber hat man sich bisher nicht geeinigt. Und das ist auch aus medienhistorischer Perspektive eine lange Debatte, die hier schon geführt wird. Denken Sie nur an die Einführung des Rundfunks beispielsweise. In den 20er Jahren schon gab es eine Riesendebatte darüber, was bedeutet dies nun für die familiäre Privatsphäre, wenn plötzlich über Lautsprecher, über das Radio die Welt ins Heim kommt. Schon da beginnt diese Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem zu verschwimmen. Das setzt sich mit allen anderen Massenmedien des 20. Jahrhunderts fort. Wie definiert man in einem solchen Kontext Eingriff in die Privatsphäre? Ganz aktuell wird diese Debatte natürlich dominiert auch von sicherheitspolitischen Argumenten der Bekämpfung des Terrorismus. Also hier ändert sich auch aus ganz konkret politischer Situation die Frage, was der Staat, was Privatunternehmen im Heim machen dürfen und was nicht. Also das Thema Privatsphäre ist, glaube ich, dasjenige, was am meisten für Diskussion und Debatte im Kontext von Digitalisierung und Menschenrechten führt. Eine weitere Rechtsposition, die damit in Verbindung steht, ist das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit. Auch hier sehen wir sehr stark dieses Spannungsfeld zwischen Befürwortern und Kritikern. Die einen sehen in den neuen digitalen Möglichkeiten, vor allen Dingen der Social Media, die Möglichkeit zu ungekannter auch Äußerung privater Meinungen und eben einer Reduktion von Einflussnahme, von Zensur, zum Beispiel von staatlichen Stellen. Das hatten wir im Rundfunk der 20er, 30er oder im Fernsehen der 60er, 70er Jahre noch eine ganz andere Situation. Die anderen wiederum sehen in dieser Entwicklung die Gefahr von unkontrollierten Diskursen, Hate Speech, der Entwicklung von Fake News. Also dieses Spannungsfeld, wie weit muss man eingreifen, soll man eingreifen und inwiefern ist es eben die Möglichkeit, sich frei zu äußern. Darüber gibt es eine Riesendebatte und bislang keine klaren Positionen auf Seiten der Menschenrechte. Eine dritte Thematik ist das Recht auf Teilhabe, also Accessibility oder diskriminierungsfreien Zugang zu digitalen Ressourcen. Das ist etwas, was uns natürlich auch in der Wissenschaft sehr beschäftigt. Inwiefern können wir Zugang zu diesem Universum des digitalisierten Wissens bieten? Auch hier, und das klang eben schon bei Jim auch an, müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass Menschenrechte, digitale Menschenrechte ein globales Thema sind und dass es hier deutliche Digital Divides gibt zwischen unseren Gesellschaften hier in Europa und anderen Gesellschaften in der Welt, wo der Zugang, auch wenn er eben nicht zensiert oder kontrolliert wird, oft aus finanziellen und technischen Beschränkungen nicht gegeben ist. Ein Thema, was in letzter Zeit in diesem Kontext sehr diskutiert wird, ist die Frage der Netzneutralität. Und hier hat sich ja vor allen Dingen in den USA doch so etwas wie ein Paradigmenwechsel angekündigt. Die Federal Communications Commission hat im letzten Jahr eben die sogenannte Netzneutralität in den Vereinigten Staaten aufgehoben. Das heißt, in Zukunft kann es durchaus dazu kommen, dass es so etwas wie privilegierte Zugänge zur Information, zu Daten im Netz geben wird, wenn man entsprechend verlinkt, vernetzt ist durch Institutionen oder wenn man bezahlt. Und das kreiert natürlich eine völlig neue Philosophie der Ungleichheit in diesem Medium, was mal angetreten war, wirklich für egalitären Zugang und gleichberechtigte Kommunikation zwischen den Nutzern zu sorgen. Konkrete Forderungen jetzt zum oder Maßnahmen zum Schutz von Menschenrechten im digitalen Zeitalter werden vor allen Dingen in meinen Augen von Akteuren der Zivilgesellschaft vorangetrieben. Wichtige Akteure sind hier zum Beispiel Amnesty International. Aber ich möchte gerne auf eine andere Initiative etwas näher jetzt eingehen, die 2015 entstanden ist. Und zwar auf Anregung des Chefredakteurs der Wochenzeitung Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Und es ist dort zu einer sogenannten Charta der digitalen Grundrechte in der Europäischen Union gekommen. Diese Initiative hat für sehr viel Diskussion gesorgt, europaweit. Eine erste Version dieser digitalen Grundrechte, dieser Charta, wurde schon 2016 publiziert, ist dann von ganz vielen Akteuren diskutiert worden und seit 2018 gibt es jetzt eine zweite neue Fassung dieser Grundrechte, die ich jetzt im Einzelnen mal etwas vorführen möchte. Sie finden diese Charta auch online. Sie wurde auch mehrfach in verschiedenen Zeitungen und Magazinen abgedruckt. Jim hat eben auf die Bedeutung von Präambeln hingewiesen. Deswegen habe ich diese Präambel auch einmal hier auf die Slide gebracht und möchte Ihnen das kurz vorlesen. Im Bewusstsein, dass die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, die zunehmende Digitalisierung zur Veränderung der Grundlagen unserer Existenz führt, es im digitalen Zeitalter zu enormen Machtverschiebungen zwischen Einzelnen, Staat und Unternehmen kommt, im digitalen Zeitalter eine zivilgesellschaftliche Debatte entstanden ist und weitergeht, Grundrechte und demokratische Grundprinzipien im digitalen Zeitalter auf neue Herausforderungen und Bedrohungen treffen, technischer Fortschritt stets im Dienste der Menschheit zu stehen hat, die Gestaltung der digitalen Welt auch eine europäische Aufgabe sein muss, damit es im europäischen Verbund gelingt, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität im 21. Jahrhundert zu erhalten, in Anerkennung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der Grundrechts- und Datenschutzstandards der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten fest entschlossen, Grundrechte und demokratische Prinzipien auch in der digitalen Welt durch die Herrschaft des Rechts zu schützen, staatliche und nichtstaatliche Akteure auf eine Geltung der Grundrechte in der digitalen Welt zu verpflichten, auf diese Weise das Fundament einer rechtsstaatlichen Ordnung im digitalen Zeitalter zu schaffen, das Digitale nicht als Quelle der Angst, sondern als Chance für ein gutes Leben in einer globalen Zukunft zu erfassen, erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze an. Ich denke, diese Präambel fasst sehr gut das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, zusammen. Wiederum auch mit diesen Ambivalenzen von Chancen und Risiken, aber ganz klar mit dem Wunsch, aktiv in diese Debatte einzugreifen, also die zivilgesellschaftliche Position der Akteure zu stützen und eben das nicht privatrechtlichen oder staatlichen Akteuren zu überlassen. Das geht uns alle an. Ich stelle mal einige Artikel dieser Charta vor. Einige sind davon weniger überraschend, zum Beispiel der erste Artikel zur Würde oder zur Freiheit. Was ich hier interessant finde bei dem Artikel 2, nicht nur das Recht auf freie Information und Kommunikation eingefordert wird, sondern auch das Recht auf Nichtwissen. Das ist im digitalen Zeitalter besonders interessant, weil uns ja suggeriert wird, dass wir überall und stetig Zugang zu Wissen haben, dass wir ja doch das Kleingedruckte in auf irgendeiner Webseite hätten lesen können. De facto tun das natürlich nur die wenigsten und es ist eben auch wichtig zu sagen, wir haben das Recht auf Nichtwissen bzw. Recht auf Wissen jenseits des digitalen Raumes. Bei der Gleichheit wird der Nachdruck besonders auf die Teilhabe gelegt. Auch hier gilt das Diskriminierungsverbot. Das ist, sage ich mal, eine natürliche Fortführung, Weiterführung des Standardparagraphen auf die digitale Ebene. Bei der Meinungsfreiheit und Öffentlichkeit geht es darum, die Meinungsfreiheit natürlich zu schützen, die Zensur zu vermeiden. Wir wissen natürlich, dass das längst nicht überall Realität ist. Das Beispiel China wurde schon genannt. Aber es gibt viele, viele andere Beispiele, wo man das auch diskutieren könnte. Wichtiger hier sind wirklich die Eigenarten der digitalen Kommunikation auch mitzureflektieren. Also so etwas wie Internet-Buzzes, Hypes, diese unheimliche Dynamik, die durch die Kommunikation in Gleichzeitigkeit praktisch stattfindet, auch unter Menschenrechtsgesichtspunkten zu diskutieren. Also Fragen wie digitale Hetze, Mobbing oder die Unversehrtheit einer Person betreffen. Technischer wird es dann hier wirklich, wenn es um automatisierte Systeme und Entscheidungen geht. Also wenn wir uns in den Bereich des sogenannten Machine Learning, der Algorithmen oder der künstlichen Intelligenz bewegen. Also wo es im Prinzip darum geht, inwiefern die Willensfreiheit und die Entscheidungsfreiheit menschlicher Akteure betroffen sind durch die Interaktion mit digitalen Infrastrukturen oder Techniken. Hier bewegen wir uns wirklich in einem neuen Feld, da sehr häufig uns als Nutzern von digitalen Infrastrukturen nicht bewusst ist, was sich im Backend abspielt. Wir interagieren mit dem Internet, mit dem Netz, mit den Algorithmen immer über ein Interface, über eine Inszenierung, die uns glauben macht, wir Nutzer hätten die Maschine unter Kontrolle. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Sehr häufig haben wir überhaupt keinen blassen Schimmer davon, was sich hinter den Werkzeugen verbirgt, die wir nutzen, wenn wir zum Beispiel recherchieren, wenn wir Daten analysieren, wenn wir sie visualisieren, wenn wir sie rekontextualisieren im Internet. Für all das benutzen wir digitale Werkzeuge, die auf Codes beruhen, auf Software, auf Algorithmen, von denen der normale Nutzer keinen blassen Schimmer hat. Und es wird auch wenig dafür getan, dass er sich dessen bewusst wird. Nein, es geht genau darum, dieses zu verbergen. Design heißt, Desktop Philosophy heißt, dem Nutzer die Illusion zu bieten, dass er es unter Kontrolle habe, dass er die Entscheidungen treffe. De facto ist es natürlich genau anders herum. Also wir brauchen hier wirklich auch eine Digital Literacy, eine neue Form von Kompetenz, um mit diesen digitalen Infrastrukturen umzugehen. Und das ist ein Riesenauftrag an die Bildung, an die Schulen, aber auch an die Universitäten natürlich. Dabei wären wir dann auch bei dem Punkt der Transparenz. Das ist wirklich einer der zentralen Themen, denke ich, für die digitalen Menschenrechte, inwiefern wir den Auftrag haben, diese Prozesse, die unsichtbar für den Nutzer sich abspielen, transparent zu machen. Das gilt genauso für uns im Bereich der Forschung. Wenn wir zum Beispiel Suchmaschinen benutzen, um nach historischen Quellen zu suchen, wenn wir Software benutzen, Text-Mining-Software, um große Datenbestände zu durchsuchen, wenn wir dann schöne Visualisierungen erstellen, Word-Clouds, um unsere Resultate zu präsentieren und sie dann auch noch in einer bestimmten Online-Umgebung rekontextualisieren und präsentieren, sehr selten machen wir diesen ganzen Prozess der Interaktion mit dem Digitalen, der Manipulation mit dem Digitalen transparent. Am Ende produzieren wir Historiker Erzählungen, Argumente, aber wie wir dazu gekommen sind, die ganzen Prozesse werden sehr häufig nicht explizit gemacht. Also es braucht hier auch eine neue, wie ich das nenne, digitale Hermeneutik, um solche Fragen zu diskutieren. Privatsphäre ist ein weiterer großer Themenbereich. Und was mich besonders hier interessiert in diesem Paragraphen 7, ist nicht nur der Bereich des Datenschutzes. Da haben wir ja in Europa auch mit der neuen Datenschutzverordnung schon eine riesige Debatte und auch einen Rechtsrahmen, in dem wir uns bewegen. Aber hier finde ich den vierten Zusatz besonders interessant. Jeder Mensch hat das Recht auf digitalen Neuanfang. Wir hören immer wieder, dass das Internet nichts vergesse. Das eben wurde schon von den Spuren gesprochen, die wir hinterlassen, wenn wir navigieren im World Wide Web. Ich würde das ein wenig nuancieren. Als digitaler Historiker weiß ich, dass vieles verloren geht, da es kein Internetarchiv gibt. Es gibt ein Privat-Internetarchiv in den Vereinigten Staaten. Es gibt einige staatliche Initiativen, das Web, das Internet zu bestimmten Zeiten zu archivieren. Das sind aber nur Snapshots. 90% des Internets sind nicht archiviert. Also es geht jede Menge verloren. Aber es kann durch die dynamische Natur des Internets, wenn wir über zum Beispiel die Wayback Machine versuchen, wie sah das Internet 2005 aus, wird das dynamisch rekonstruiert. Das heißt, es wird uns eine Internetseite gezeigt, die so gar nicht existiert hat, weil viele der Links, weil viele der entsprechenden Verbindungen nicht mehr existieren und das System automatisch auf statistisch relevante andere Verbindungen zurückgreift und sie dann so präsentiert, als sei dies das Internet 2005 gewesen, zu einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort. Das sind Fragen, die wir uns natürlich als Historiker uns besonders beschäftigen, nämlich digitale Quellenkritik. Inwiefern können wir solchen Quellen überhaupt trauen? Inwiefern haben wir es hier mit integren Daten zu tun? Und wie wird nun dann die Zeitgeschichtsschreibung der Zukunft aussehen, wenn wir mit solchen Quellen arbeiten müssen? Das Recht auf Neuanfang bezieht sich aber eher auf Phänomene, die Sie alle kennen, der Social Media, dass Leute unbedacht Sachen gepostet haben, Fotos ins Netz gestellt haben und dass sie diese Sachen dann Jahre später teilweise einholen im Kontext eines Bewerbungsgespräches oder, wie wir es gerade in Österreich erleben, auf irgendwelchen dubiosen Partys in Ibiza. Der freie Zugang, darüber haben wir schon geredet. Netzneutralität ist eben ein wichtiges Thema und natürlich auch Pluralität und Wettbewerb. Also ich habe jetzt nur einige Paragraphen dieser digitalen Charta mal herausgegriffen, um zu zeigen, ja, was sind die Themen und inwiefern kommt es auch zu neuen Bereichen, neuen Feldern, die wir bislang noch wenig diskutiert haben. Ich möchte abschließen mit zwei ganz konkreten Reflexionen, inwiefern das etwas auch mit mir als Historiker und Zeithistoriker zu tun hat. Wie ich schon angedeutet habe, beschäftigt mich am meisten die Frage, inwiefern digitale Daten, Infrastrukturen unser Denken, unser Machen von Geschichte beeinflussen, also die ganz konkrete Praxis des historischen Arbeitens beeinflussen. Dafür brauchen wir ein Update der klassischen Hermeneutik, also der Idee, darüber nachzudenken, wie wir Wissen produzieren auf das Digitale. Denn der komplette Forschungsprozess ist vom Digitalen betroffen. Die Suche, die Datenanalyse, die Speicherung, die Reproduzierung, die Darstellung von Forschungsresultaten im Netz, all das ist heute digital. Wir brauchen also wirklich ein Update unserer klassischen Hermeneutik auf das Digitale. Da beschäftigen wir uns im Zentrum an der Uni sehr, sehr intensiv mit. Wir haben dazu eine eigene Doctoral School aufgebaut. Aber das ist nicht das Thema heute Abend. Ich habe jetzt durch diese Veranstaltung auch begonnen, stärker über die juristischen, moralischen und ethischen Implikationen nachzudenken. Also inwiefern der Zugang zu Forschungsinfrastrukturen oder zu Fragen der Datensicherung und Transparenz mitgedacht werden muss in dieser digitalen Hermeneutik. Ich möchte das mal an zwei Beispielen darstellen. Erstens am Beispiel des Visual History Archive der Shoah Foundation, die ein Archiv aufgebaut hat von über 100.000 Stunden Zeitzeugenaufnahmen und die jetzt ein neues Projekt ins Leben gerufen haben, das heißt New Dimensions in Testimony. Die Frage, die sich die Kollegen am Holocaust Museum gestellt haben, wie können wir zukünftigen Generationen noch dieses Gefühl vermitteln, mit Zeitzeugen zu reden, wenn keine Zeitzeugen mehr leben. Die Idee dann dieses neuen Projektes New Dimensions in Testimony war, noch lebende Zeitzeugen, und zwar 15 an der Zahl, in ellenlangen, stundenlangen Interviews in 3D aufzunehmen, sie mit 2000 Fragen, klar definierten Fragen zu bombardieren und diese Fragen dann in einzelne kleine Videosegmente zu zerlegen, angereichert durch entsprechende Metadaten und indexiert in einem Suchalgorithmus. Idee dahinter ist, dass in Zukunft Jugendliche, die dieses Museum besuchen oder jeder Besucher, einem 3D-rekonstruierten Zeitzeugen Fragen stellen können aus diesem Katalog von 2000 Fragen und durch einen Algorithmus dieser ihnen eine präzise Antwort auf ihre Frage liefert. Diese Technik, diese Idee sorgt für enorm viel Diskussion innerhalb der historischen Community, auch im Bereich natürlich der Museumsleute, weil es wirklich als eine Art Fake-Authentizität erzeugt. Man hat das Gefühl, ich stelle eine Frage, der Algorithmus erkennt die Frage und kann aus diesen 15 verschiedenen Zeitzeugen automatisch mir Sequenzen liefern, die wie eine perfekte Antwort auf meine Frage klingen. Was macht dies mit Fragen der historischen Authentizität? Fragen der Interaktion, menschlichen Kommunikation, Vermittlung von historischem Wissen in einer Situation des Gesprächs. Also hier erzeugt das, was als Participatory Condition heute beschrieben wird, wirklich ein Problem, das indirekt eben auch darum fragt, über die Ethik von Algorithmen nachzudenken. Und Todd Pressner hat dies in einem Artikel sehr schön reflektiert, wo er sagt, "Ethics of the algorithm is based on the assumption that computation as a genre of historical representation that includes data, databases, algorithmic processing and information visualization is not a value-free process, but instead requires ethical reflections on how information architectures, indexes and visual interfaces turn historical narratives into data." Ich finde das ein wirklich hervorragendes Beispiel dafür, wie neue digitale Techniken, Datenbanklogiken, Architekturen, der Einsatz von Algorithmen wirklich dazu führen muss, dass wir auch als Wissenschaftler, als Historiker nicht nur über die epistemologischen Konsequenzen nachdenken, sondern sogar über die ethischen. Julian Niederrümmelin und Nathalie Weidenfeld haben dies kürzlich in einem Buch, was ich sehr empfehlenswert finde, Digitaler Humanismus, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, ein bisschen anders noch formuliert, gesagt, der Übergang von deterministischen zu probabilistischen Maschinen führt nicht zu einer Aufhebung des kategorialen Unterschieds zwischen Mensch und Maschine. Die Alternative ist nicht zwischen Determinismus und Probabilismus, sondern zwischen Determination und Freiheit. Der Einsatz solcher Algorithmen, solcher Werkzeuge ändert die Mensch-Maschine-Kommunikation und Interaktion. Es geht letztlich darum auch um die Frage der menschlichen Willensfreiheit. Das zweite Beispiel, was ich ganz kurz ansprechen möchte, ist das des Vergessens oder wie es in der Charta hieß, des digitalen Neuanfangs. Das interessiert mich persönlich sehr stark aus einer erinnerungstechnischen Perspektive. Hier habe ich letzten Februar in Berlin einen Vortrag zum Thema digitales Vergessen gehalten, als Luxemburg die Präsidentschaft der IRA übernommen hat, der International Holocaust Remembrance Alliance. Denn ich finde, dass die Digitalisierung auch einen großen Einfluss auf die Frage des Umgangs mit Erinnerungen hat. Und das ist ein Feld, was sich gerade auch in den Memory Studies zu entwickeln beginnt. Wir alle sind Produzenten von eigenen privaten Erinnerungsarchiven. Wir machen Tausende von Fotos oder als Historiker im Archiv. Wir bauen uns eine eigene Welt von Erinnerungen, digitalen Erinnerungen auf, sogenannten Mediated Memories. Aber wir sind nicht sehr darin ausgebildet, diese Erinnerungen auch professionell zu archivieren oder sie entsprechend zu analysieren. Ein Beispiel, was für viel Diskussion gesorgt hat, war vor einigen Jahren, 4 Jahre ist es her, das Beispiel der Brenner, die als Schülerin, 18-jährige Schülerin, die Gedenkstätte in Auschwitz besucht hat und dann ein Selfie gepostet hat. Und dieses Selfie hat für enorme Debatten gesorgt über, was darf man, inwiefern darf man sich selbst als Person in einem solchen Kontext exponieren. Aber es ist eben Teil unserer heutigen privaten Archivierkultur, dass man von jedem Moment ein Foto macht und es dann mitnimmt, nicht nur mitnimmt wie früher, ins Fotoalbum klebt, sondern sofort online postet und teilt.
Nach diesen Überlegungen hatten die 2 Konferenzien Lenas Afikas an einer Diskussion Thema weiter vertieft.
Ich glaube, wir alle sind von den Menschenrechten betroffen. Es gab eine Zeit, wo man gesagt hat, die Rechte sind für den Staat oder für das Individuum und private Unternehmen, die sind da rausgefallen. Ich glaube aber auch mit diesen verschiedenen Plan of Action von der UNO, und Luxemburg hat auch letztes Jahr einen solchen Plan erstellt, ist es ganz klar, dass die Menschenrechte, und das sieht man, das kann man dann auch nachlesen, schon in der Erklärung von 48 ist es ganz klar, dass private Unternehmen genauso von Menschenrechten betroffen sind wie Individuen oder wie Staaten. Da wird kein Unterschied gemacht, es sind alle, die Mitglied der Gesellschaft sind. Und private Firmen sind Mitglied der Gesellschaft, also sind sie gebeten, sich an die Menschenrechte zu halten. Ich habe mich gefragt, wenn wir eine neue Erklärung machen wollen, wie soll die aussehen? Das hat mich erinnert an die Erklärung von Olympe de Gouges im Jahre 1791, die leider in vielen Geschichtsbüchern nicht enthalten ist, die Erklärung der Rechte der Frau. Und sie hat einfach die Erklärung von 1789 genommen und an einigen Stellen Mann durch Frau ersetzt und an anderen Stellen Mann durch Mann und Frau ersetzt. Wenn man sich diese Fassung der Charta ansieht, dann hat man auch das Gefühl, ja, da wird ein alter Text wird übernommen und wird einfach neu, es werden Sätze hinzugeschrieben. Zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar, das behält man als Artikel 1 und dann setzt man einfach nur einen Satz dazu. Soll das Modell sein oder müssen wir das anders formulieren? Und dann vielleicht, mir gefällt der Begriff des Gemeinwohls unheimlich gut. Bien commun, common good. Wir leben in einer Gesellschaft, die plakativ dargestellt wird als neoliberale Gesellschaft oder der Fundamentalismus des Marktes. Wenn wir diesen Begriff des Gemeinwohls stärker betonen würden, dann könnten wir diese Fragen vielleicht besser in den Griff bekommen. Das ist jetzt ein allgemeiner Rahmen. Und dann zwei praktische Fragen, Sagen wir, ich interessiere mich für Wohnungsprobleme in Luxemburg. Ich möchte gerne wissen, wie viel eine 60 Quadratmeter Wohnung auf Limpertsberg, wie viel Miete so eine Wohnung kostet. Dann schaue ich mir das an auf Internet, ich google und dann ein paar Stunden später will ich wissen, wie es in Österreich mit der Koalition weitergeht, bei Spiegel Online. Und dann auf einmal erscheint rechts von mir eine ganze Reihe von Immobilien, die ich mir angeschaut habe. Was kann ich machen, damit ich das nicht mehr kriege, was mich da nicht mehr interessiert? Was kann ich tun? Oder ich bestelle ein Buch bei Amazon und auf einmal sagt Amazon, ja, Sie sind interessiert an dem Buch, aber wir haben noch andere Bücher, die Sie bestimmt auch interessieren. Und dann auf einmal kriege ich dann E-Mails von, ja, vielleicht habe ich irgendwann einmal auf einen Knopf geklickt und dann seither kriege ich dann die E-Mails. Und eine letzte Frage, da ich ja dem Tod näher bin als der Geburt. Was geschieht? Ja, das wäre jetzt die Frage. Was geschieht mit meinen Daten, wenn ich sterbe? So, ein paar Überlegungen.
Ja, zum letzten Punkt, ich denke, das berührt genau die Frage der Transparenz, über die auch in der Charta sehr viel nachgedacht wird und diskutiert wird. Der wirklich der Sichtbarmachung dessen, was da hinter dem Bildschirm passiert. Und die meisten Unternehmen haben natürlich ein Interesse daran, das nicht sichtbar zu machen. Auch wenn sie dazu verpflichtet werden, dann werden, das kennen Sie alle mal, diese Datenschutzerklärung natürlich so verpackt, dass kein Mensch auch noch Lust hat, sich das anzuschauen oder anzulesen. Man klickt okay und weiter geht's. Das ist natürlich der Punkt, wo eine interessante Debatte auch startet über was ist die Verantwortung des Nutzers. Wir müssen nicht nur über die Verantwortung der Unternehmen, denke ich, reden, sondern auch über die kritische Digital Literacy der Nutzer und inwiefern wir es zu einer Art Kulturtechnik machen, mit diesen digitalen Werkzeugen genauso kritisch umzugehen, wie wir es gelernt haben, mit anderen Medien umzugehen. Wir glauben auch nicht mehr, was in der Zeitung steht, und wir glauben auch nicht mehr an die visuelle Authentizität von Fernsehberichten.
Ja, vielleicht zwei, drei abschließende Bemerkungen meinerseits. Du hast mehrmals die Zivilgesellschaft angesprochen und ich glaube, das war wichtig. Es geht ja auch bei der Ausarbeitung einer neuen Charta über digitale Rechte, wo jeder mitmacht, so wie bei der Charta der Europäischen Union. Das fand ich einen großartigen Prozess, eine Aufforderung mitzumachen. Nicht die Frage zu stellen, was können Menschenrechte für mich tun, sondern was kann ich für Menschenrechte tun? Abwandlung eines anderen Spruchs. Und vielleicht müssen wir gerade mit all diesen, mit den Algorithmen, mit der künstlichen Intelligenz, müssen wir uns vielleicht wiederum überlegen, ob wir unser heutiger Begriff vom menschlichen Wesen, vom être humain, human being, ob wir genau das darunter verstehen, wie wir es vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren verstanden haben, mit der Diskussion über Transhumane und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig und vielleicht eine letzte Bemerkung. Menschenrechte, es ist ein Lernprozess. Es ist keine fertige. Erklärungen werden weitergeschrieben, werden neu geschrieben. Und das ist, wie gesagt, wenn wir dann die Chance haben, daran teilzunehmen, sollen wir diese Chance wahrnehmen.
Soweit für das Rendezvous de l'UNESCO mit dem Thema Digital Menschenrechte. Die Missionkonferenzen kann wie gewinnt um SIT und auf der App vom Radio 100,7 zu allem Moment nochmal gelauscht gehen. So, merci für den Interesse.
Radio 100,7.